Liebe Bäcker, liebe Bäckerinnen, mein Name ist Sebastian Stange. Ich begrüße euch ganz herzlich zur aktuellen Wertschätzung. Ich habe mir ein Spiel geschnappt, weil es mich interessierte und ich werde nicht einfach so monologisieren, sondern das Ganze jemandem erzählen, der mich hoffentlich davor bewahrt, in allzu seltsame Strudel des schon Brabbelns abzudriften, wie ich das ganz gerne tue. Man warte nur auf die Abmoderation.
Hallo André. Dir, ja, wie so ein Highschool-Coach im Fernsehen, ja, so ein Handtuch über der Schulter oder vorne in die Sporthose gesteckt, Trillerpfeife um den Hals. Und sobald es mir zu viel wird, ja, dann trillert's. Ich würde das vielleicht schon mal empfehlen, okay, die Lautstärke vielleicht entsprechend zu modifizieren.
Sehr gut. Nun, ich habe mir Megaton Rainfall rausgesucht. Das Spiel ist nicht neu. Es ist Ende Oktober erschienen auf der PlayStation 4 und auf Steam. Es unterstützt auf der PlayStation 4 exklusiv einen Virtual Reality Modus. Den habe ich auch benutzt. Ich habe das Ding komplett mit der PlayStation VR durchgespielt und habe jetzt einen gewissen Redebedarf.
Ja, ich habe das Spiel gesehen auf Steam und mein erster Gedanke war, was ist denn das für ein Scheiß? Wieso in aller Welt hat er das gespielt? Und dann fiel mir ein, das ist ja ein VR-Spiel. Und dann dachte ich mir so, ja, in VR könnte das cool sein, habe aber sofort für mich beschlossen, wenn das VR-Feature wegfällt, würde es mich automatisch, schlagartig keinen Meter mehr interessieren.
Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Die Prämisse und was da so zusammengebastelt wurde von dem kleinen spanischen Team ist durchaus interessant. Man muss es nicht gespielt haben, aber interessant ist es. Und ich versuche das mal zu erklären. Es ist ein Spiel, das spielt man in der Ego-Perspektive, sowohl in VR, dann fühlt man sich halt ein bisschen mehr immersiv in dieser Welt oder eben ganz normal mit Controller. Ich denke, am PC kann man es auch mit Maus und Tastatur steuern. Und man ist in diesem Spiel der Sohn oder der Nachwuchs von irgendeiner kosmischen Wesenheit, die mich selbst sozusagen als Offspring, also als Nachkommen bezeichnet. Diese Wesenheit ist ein schillernder Würfel, der in der Luft schwebt und mir ganz kryptische Aussagen mitteilt, was meine Rolle im Universum angeht und was den Sinn des Lebens, den Ursprung des Lebens, die Zukunft der Menschheit. Alles sehr, sehr vage. Man denke an Odyssee im Weltraum. Und dieses Wesen trägt mir auf, beschützt die Menschheit. Und dann gibt's insgesamt nur 9 Missionen, die spielen alle auf der Erde, wo ich diverse Aliens davon fernhalten muss, die Städte zu zerstören. Mhm. Ganz grob erklärt.
Okay.
Klingt gar nicht mal so spektakulär.
Nee, das hat mich von meiner Haltung bislang jetzt noch nicht weit abrücken lassen, muss ich gestehen. Sagt denn diese komische, übernatürliche Entität coole philosophische Dinge? Also ist das was, wo man da sitzt, so wie ich damals bei Everything, wo dann der Philosoph Alan Watts zitiert wird und dachte so, ach, das ist ja mal ganz interessant, über diese Dinge nachzudenken? Oder ist es halt so das typische?
Es geht so in die Richtung. Ich würde es nicht direkt als Gesülze abschreiben, aber es bringt einen auch nicht so weit, weil es insgesamt auch relativ wenig ist, was dir an Text gegeben wird. Es gibt dann noch praktisch eine Art Sammelaufgabe. Das sind im ganzen Universum so, ja, praktisch wie in 2001, Odyssee im Weltraum verteilte Monolithen, die auch jeweils praktisch eine kleine Voice-Nachricht für dich vorbereitet haben, die muss man finden.
Ist es wie in Avatar und sie haben sie so das Material entsprechend benannt, sammelst du Collectibilium?
Ich sammle Xenospheres.
Ah, ja, das ist ja fast genauso gut.
Insgesamt gibt es 18 Xenospheres im Spiel zu finden. Wenn man die alle hat, dann hat man auch die Nebenaufgaben erledigt. 9 muss man sammeln, ist praktisch nie jede Hauptmission belohnt einen mit dieser Xenosphäre und am Anfang bekommt man doch für jede neue ein Power-Up geschenkt. Am Anfang hat man praktisch die Möglichkeit zu fliegen, bis, ich glaube, Mach 8 Geschwindigkeit, düst man halt über die Erde. Das ist alles prozedural generiert, da kann man sich mal Videos und Screenshots anschauen. Die Städte werden praktisch von einem Algorithmus gebaut, ähnlich wie bei No Man's Sky, bloß nicht ganz so detailliert. Das ist offensichtlich ein Indie-Spiel. Der gute Spanier Alfonso del Cerro oder Cerro, ich weiß nicht, wie man das C spricht, der hat das allein angefangen. Das Team hatte dann zum Ende circa 6 Mitglieder, als sie es rausgebracht haben. Hat auch 4 Jahre gedauert, bis sie damit fertig waren. Endlos verschoben. Mein erster Kontakt hatte ich damit bereits im Februar 2016 und da sah es auch nicht groß anders aus.
Gibt es da irgendwas Spürbares, Spanisches in dem Spiel? Man kommt ja jetzt gar nicht so häufig in Kontakt mit Spielen aus der Region. Bei Indie-Spielen hat man ja immer die Hoffnung, vielleicht ist da ja auch irgendwas Kulturelles hinterlegt.
Nein, nein. Es ist ein sehr internationales, sehr, sehr abstraktes Spiel eigentlich. Also man, es ist so eine gewisse Fantasie, ein Superheld zu sein. So verkauft sich's auch selbst. Es beschreibt sich selbst als ein Spiel, werde ein unzerstörbares, interdimensionales Superwesen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Diese große, prozedural generierte, wenn auch nicht allzu detailreiche Welt, über die man düst, die vermittelt einem ein tolles Gefühl von Allmacht, von Geschwindigkeit. Und es ist schon ziemlich cool, von einer Stadt, wo man gerade Aliens bekämpft, zu denen komme ich später noch, die sind wirklich hervorragend designt, wenn man dann plötzlich in den Himmel donnert, die Atmosphäre verlässt und dann in einem großen Bogen um die halbe Welt rast, um dann in die nächste Stadt einzuschlagen, mehr oder weniger. Wenn man dann hinter sich schaut, sieht man sogar noch die Rauchspur, die man hinterlassen hat. Alles technisch leider relativ grob, aber immerhin, selbst Fußgänger und Autos in den Straßen sind zu hören. Und wenn man dann mal mit seinem Energiestrahl den Gegner verfehlt, dann brechen die Hochhäuser zusammen, die Menschen schreien. Es gibt eine tolle Kulisse. Und das ist auch das Einzige, was man beachten muss. Es gibt in diesen neuen Missionen halt Städte zu verteidigen und Gegner zu besiegen. Und man muss halt nur aufpassen, dass nicht zu viel Kollateralschäden entstehen. Man kann selbst nicht sterben. Es ist wichtig, dass nur eine begrenzte Anzahl an Menschen stirbt. Das ist so die Herausforderung im Spiel.
Fandest du das dramatisch? Also hast du dich gesorgt um das Schicksal der Menschen? Hattest du irgendwie geartetes, emotionales Interesse daran, diese Missionen erfolgreich zu beenden?
Nein, nein, dafür sind diese Menschen immer noch viel zu grob dargestellt, ist das Ganze, die ganze Inszenierung einfach technisch nicht ausgeklügelt genug. Es gab da eine Stelle, wo ich halt einfach mal so neben den Missionen ein bisschen rumexperimentiert habe mit der ganzen Zerstörung. Man kann ja auch die Erde verformen, man kann praktisch große Penisse irgendwo hinmalen oder andere Dinge. Ich habe bis jetzt nur Penisse gesehen auf Userbildern oder bei YouTube-Videos. Das ist echt erstaunlich. Man gebe einem Mann einen Hammer und er findet
Das ist eine reine Annahme, ja. Also wer sagt denn, dass nicht auch die ganzen Frauen alle Penisse in den Boden gezeichnet haben? Wer weiß.
Wer weiß.
Vielleicht ist es auch einfach nur so, ne, so eine leicht nachzubildende Skulptur. Ich habe die Frage vorhin gestellt, weil nämlich das GameSpot Review, das hat hervorgehoben, dass das Spiel wie kaum ein zweites Superheldenspiel es schafft, irgendwo dir zu vermitteln, was auf dem Spiel steht. Also du hast selbst keine Energieleiste, sondern die Energieleiste ist sozusagen das Leben dieser Städte und das Schreien der Menschen und sowas, und dass du da tatsächlich eine Zivilbevölkerung vor dem Untergang bewahrst, das würde das Spiel gut transportieren, aber das würdest du so nicht.
Emotional nicht unbedingt. Es ist schon irgendwie, wenn man sich mit einer dick aufgeladenen Waffe, es gibt dann diverse Eskalationsstufen. Am Anfang hat man praktisch so einen Energieball, den schießt man durch die Gegend. Wenn der ein Hochhaus trifft, dann wird das beschädigt. Vielleicht bricht es sogar zusammen. Aber später hat man dann so eine Art Kamehameha, was man aufladen, so einen Strahl, den man aufladen und abschießen kann, der extrem hohen Schaden macht. Da muss man wirklich die Gegner von unten gegen den Himmel beschießen, damit man nicht noch Kollateralschäden anrichtet. Als ich da das erste Mal in den Stadtteil gefeuert habe und mit einem großen Beben praktisch die ganze Stadt geplättet wurde, alles explodierte, die Leute schrien um mich rum. Das war schon ganz witzig.
Das ist nicht ganz das Gefühl, das mir dieser GameSpot-Artikel vermittelt hat. Aber wie gesagt, von den Screenshots her kann ich es nachvollziehen, weil es wirkt alles sehr abstrakt. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen zu behaupten, es sieht recht krude aus. Deswegen habe ich auch gedacht, weißt du, in VR ist ja auf einmal die beschissenste Grafik auf einmal so stark immersiv und man ist so mittendrin und das macht einem alles gar nichts mehr aus. Und aber sobald man das außerhalb von VR erlebt, sitzt man davor und sagt so,
ne. Die VR-Immersion ist gar nicht mal so riesig. Das ist schon toll, wie da mit Größenverhältnissen gearbeitet wird, wenn man dann zum Schluss wirklich ein Kilometer großes Raumschiff bekämpft. Und auch so zwischen den Hochhausschluchten nach Gegnern jagt, wo vielleicht links und rechts von dir eins umkippt. Das hat echt tolle Momente. Allerdings hat das so diese Detailstufen, die sind sehr merklich. Es gibt praktisch verschiedene Flughöhen, in denen man unterwegs ist. Da hängt auch die Geschwindigkeit dran. Am Anfang ist man noch nicht so schnell. Später kann man dann auch von Universum zu Universum fliegen. Und die Geschwindigkeit ist immer davon abhängig, wie nah man am Erdboden ist. Das heißt, wenn ich am Boden rumsause, praktisch auf erste Etage höher eines Gebäudes, bin ich recht langsam. Ich muss aufsteigen, um schneller zu sein. Und da gibt's regelmäßig solche wirklich spürbaren Schwellen, wo plötzlich der Boden an deutlichen Details verliert, wo plötzlich meine Perspektive manchmal leicht angepasst wird. Das sind so Kompromisse, die macht das Spiel. Wenn ich praktisch auf einen Planeten zufliege und der ist mal gefühlt neben mir, links neben mir, und ich tauche die Atmosphäre ein. Eine Rollenfunktion gibt's für den Charakter nicht. Der wird den Leuten garantiert übel werden, und sobald man nah genug über dem Erdboden ist, kippt das Spiel auf einmal die Perspektive, so dass man alles unter sich hat und der Himmel oben ist, was ganz willkommen ist, aber auch die Immersion bricht. Und aus einer gewissen Höhe ist es alles recht flach und wirkt gar nicht so groß. Aus einer gewissen Nähe geht das schon, aber die Übergänge dazwischen sind nicht so super. Und ich habe auch das Gefühl, meine Spielfigur ist ein bisschen zu super schnell, um im Detail die Spielwelt zu genießen. Es ist eher wirklich beeindruckend und cool, wie extrem die eigenen Möglichkeiten sind, dass man halt schnell mal einen Kontinent umrundet oder mal schnell die paar hundert Kilometer einen Gegner verfolgt. Und das Spiel, Megaton Rainfall, das inszeniert auch immer wieder coole Sachen. Wenn so ein paar Aliens, das sind meistens metallische Roboterwesen, eine Stadt angreifen, kommt es auch vor, dass mal eins abhaut und das düst dann mit so ringförmigen Wolken, die danach entstehen, explosionsartig in den Himmel ab. Und das ist irgendwie voll cool, dem dann hinterher zu rasen. Das macht man sonst nicht. Das ist wirklich nett.
Ja, das ist sowieso ganz interessant, weil ich wollte vorhin schon so ein bisschen stöhnen und sagen so, oh, ein Spiel, das eine Power-Fantasy verspricht, wie originell, aber dass sich diese Allmacht-Fantasie auf die Mobilität erstreckt, auf die Bewegungsmöglichkeiten, ist ja jetzt mal tatsächlich sozusagen dem alten Gaul nochmal einen neuen Sprung gewonnen.
Mhm. Und mein Gott, im Herzen ist das Spiel ein Arcade-Shooter gegen Roboterwesen in großen Städten. Und es gibt nur 9 Missionen, aber die sind echt ganz gut gestaltet. Jeder Gegner hat so seinen eigenen Clou. Und ich bin erstaunt, was das Entwicklerteam rausgeholt hat aus der ganzen Sache. Es gibt große hammerartige Gegner, die haben einen wunden Punkt. Wenn man den nicht rechtzeitig erwischt, dann rammen die einfach, hämmern Hochhäuser weg. Es gibt Gegner, der hat große, riesige metallische Paddel, der setzt sich auf einen Wolkenkratzer und schlägt diese Paddel unter sich zusammen. Es gibt eine Art Abrissbirne, die von einem Raumschiff durch die Gegend gezerrt wird. Es gibt Raumschiffe, die tarnen sich mit einer Gebäudetextur und setzen sich an Gebäude ran, sodass man sie kaum noch sieht, und dann explodieren sie. Es gibt Gegner, die sind unverwundbar, werfen aber Granaten durch die Gegend, die muss man dann auf sie draufwerfen. In der späteren Eskalationsstufe vergraben sie diese Granaten in der Erde. Bis dann hat man aber praktisch einen Erdbohr-Move erlernt, mit dem man praktisch auch unterirdisch Gegner verfolgen kann. Das ist echt angenehm, dass jeder Gegnertyp für dich eine neue Herausforderung darstellt. Irgendwelche großen, raupenartigen Wesen, die sich mitten durch die Hochhäuser der Stadt schrauben, wo man einmal am Kopf und einmal am Ende den wunden Punkt treffen muss. Und wenn man dann einigermaßen die Steuerung drauf hat und wirklich um sie herum saust, praktisch auch strafed, es gibt sehr viele Komfortmethoden, die man alle abschalten kann in VR, und dann spielt sie es richtig sauber. Man wird auch, dafür, dass man sehr schnell unterwegs ist, wurde mir überhaupt nicht übel. Nach meiner ersten 2 Stunden Sitzung war ich schweißnass, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber gestern war ich auch noch ein bisschen krank. Heute geht es mir besser.
Wir können es aber nicht eindeutig auseinanderdividieren, woran es hinterher gelegen hat, dass du schweißnass gewesen bist. Das klingt, ehrlich gesagt, jetzt in der Beschreibung, jetzt so langsam erreichst du mich damit, jetzt habe ich so langsam das Gefühl, jetzt könnte es doch wieder interessant werden. Das klingt so ein bisschen, als wäre das so ein klassischer Arcade-Shooter, also sowas, was früher ein R-Type oder so gewesen wäre, nur eben als Ego-Perspektive, Open-World, prozedural generiertes, frei herumfliege-Dingsbums da ist. Das, könnte man das so verstehen?
Schon. Es ist ein Superhelden-Arcade-Shooter mit einer praktisch endlos großen Spielwelt, bloß ja, die Missionsgebiete sind halt sehr klein und begrenzt, und jeder Gegner ist ein kleines Rätsel. Finde den wunden Punkt. Auf welche Art und Weise besiege ich diese Viecher? Es gibt zum Beispiel Aliens, die tarnen sich als Häuser. So eine komische Spinnenwesen oder so Kraken, wie so ein bisschen wie aus Matrix, aus dem Matrix 2 und 3, die dann plötzlich irgendwo als Hochhaus dastehen. Merkt man bloß, dass sie eben auf einer Straße stehen, und dann ballert man drauf. Und das ist echt cool. Der Endgegner schaufelt praktisch, was echt von der Wirkung, von der Dimension toll ist. Es ist ein kilometergroßes Dreieck, das links und rechts an der Stadt schaufelt, sich dann drunter schiebt und eine Stadt in den Himmel hebt. Das sind echt nette Ideen. Leider sehr schlecht ausbalanciert. Es gibt immer wieder Frustmomente. Es ist mir passiert, dass ein Gegner weggeglitscht ist, praktisch in den Erdball hinein und nicht mehr rauskam. Es gibt eine unglaublich frustrierende Stelle in der letzten Mission, wo ich praktisch zwei extrem schnelle Gegner aufhalten muss, die ums Verrecken in meinem Spiel nicht landen wollten. Das war einfach schlecht ausbalanciert. Auch anderswo, wenn ich mir die Foren anschaue, klagen Leute über unfaire Missionen. Man muss manchmal schon ein bisschen rumprobieren, mal in Sachen neu versuchen, Glück haben. Und vor allen Dingen muss man sich aller seiner Fähigkeiten bewusst sein. Die werden alle abverlangt. Die Zeit anhalten, genauso wie Schwerelosigkeitsblasen aufstellen und RAM-Attacken. Es gibt so eine Art Laserstrahl, den man aus seinen Augen feuert. All das hat verschiedene Eigenschaften und hat so seinen Platz im Spiel. Und für mich hat das in der Regel aber sehr gut funktioniert. Diese 8, 9 Missionen haben echt Spaß gemacht.
Gott, der Laserstrahlen aus den Augen. Okay. Das heißt, sie haben also ein Superman-Spiel gemacht, das nicht Superman heißt und erschreckenderweise dann vielleicht auch das beste Superman-Spiel ist.
Es ist ein verdammt gutes Superheldenspiel, denn wirklich diese Vision setzt es gut um. Ich habe noch nie sowas gespielt vorher. Gleichzeitig ist es aber auch noch sehr roh. Ganz witzig fand ich die Idee, dass eben auch das ganze Universum drin ist. Nicht bloß das Sonnensystem und die Milchstraße, sondern andere Galaxien. Man schaltet irgendwann eine Geschwindigkeit von 1 Trillion Light Years per Second, das ist eine Billion Lichtjahre pro Sekunde. Also die Geschwindigkeit schaltet man frei. Das heißt, wenn man einmal das Sonnensystem verlässt, rast man noch sehr viel schneller durch die Milchstraße. Man kann jederzeit irgendwo in einen Planeten, also an eine Sonne ranfliegen und da sich Planeten anschauen. Die sind aber jetzt anders als bei No Man's Sky. Furchtbar detailarm.
Und du machst da auch nichts. Also das Spiel findet dort nicht statt. Das gibt Collectibles vielleicht noch und das war's.
Es gibt 7 Collectibles im Universum verteilt. Da führen dich aber auch so praktisch Lichtblitze und Geräusche hin, wenn man das tun will. Dann besucht man auch mal eine andere Galaxie. Und die sind auch jeweils an sehr hübschen Orten aufgestellt. Auf einem Meteoriten mitten im Asteroidenring eines Planeten. Was eine schöne Gelegenheit mal für mich war, auf den Planeten runter zu sausen und mir anzugucken, wie Ringe aussehen von der Planetenoberfläche. Es gibt Doppel- oder Dreifach-Sonnensysteme. Es ist schon ganz nett gemacht, aber lange, lange nicht so gepolished und so beeindruckend, wie ich es gern hätte. Also als Universum so rumfliegt, Sandbox, was sicherlich auch eine gute Spielidee ist, ist es jetzt nicht so super geeignet. Das ist eher so ein Nebenprodukt, die Tatsache, dass man da jetzt auch praktisch überall hinfliegen kann. Das wird kaum genutzt. In seinem Herzen ist es also ein Superhelden-Arcade-Spiel mit sehr offener Spielwelt.
Okay. Du hast ja schon erzählt, okay, es gibt eine hohe Varianz bei den Gegnertypen. Das heißt, ich muss mich immer wieder neu drauf einstellen. Ich muss vielleicht auch rausfinden, wie ich den besiegen kann. Und dazu muss ich dann halt clever sozusagen das Instrumentarium einsetzen, das man mir zur Verfügung gestellt hat. Jetzt wäre meine nächste Frage, wie sieht's denn aus? Verlangt das viel Präzision, Reaktionsvermögen, wie ein klassischer Arcade-Shooter das ja auch tun würde? Oder ist es eher untergeordnet? Ist es einsteigerfreundlich in der Hinsicht? Was wird einem da abverlangt?
Ich habe schon das Gefühl, dass das Spiel relativ anspruchsvoll ist, was das eigene räumliche Bewegen und die Ortung angeht. Wo bin ich? Wo sind die Gegner? Wo gehen die Gegner hin? Wo muss ich sein, wenn der Gegner da eintrifft? Was nicht unbedingt leicht ist, weil die Geschwindigkeit eben, wie schon erklärt, je nach Flughöhe variiert, was nicht unbedingt intuitiv ist. Ich hatte meine Probleme, in der Luft praktisch Gegnern nahe zu bleiben, aber dann auf Stadtniveau zwischen den Wolkenkratzern konnte ich ihnen immer ganz gut folgen. Es ist eine Mischung auch aus Beobachtungsgabe, so leichte Puzzle-Elemente könnte man da schon reintun und vor allen Dingen Geschwindigkeit in der Bewegung und Präzision beim Zielen. Okay. Schon anspruchsvoll ein Stück, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die auf sowas nicht stehen, auf sowas wie, ich glaube, das, was ich bei Descent damals gelernt habe, diesem Six Axis of Freedom Shooter, das habe ich jetzt da wieder reaktiviert.
Wie ist es denn mit der Orientierung? Weil wenn du gerade schon Beispiel das Wort Descent in den Mund nimmst, bei Descent hatte ich immer das Problem mit dem Spiel, mit dieser totalen Dreidimensionalität, da kommt ein Gegner aus irgendeinem toten Winkel und auf einmal schießt irgendwas auf dich und du drehst dich dann so wild in diesem völlig freien Raum herum und denkst dir so, und wo muss ich jetzt hin und wo geht's lang und wo ist der und wo ist überhaupt oben und unten und solche Geschichten. Wie gut funktioniert die Orientierung?
Das geht dadurch, dass man hier nicht die volle Freiheit hat der Bewegung. Man kann praktisch nicht rollen. Man kann nicht einfach die Erdoberfläche zum Oben machen. Die Erde ist immer unten. Und der Himmel ist immer oben, sobald man sich einigermaßen in der Nähe der Erdoberfläche oder einer Planetenoberfläche befindet. Da gibt's einen relativ abrupten Ruck wo dann die Kameraperspektive wechselt. Man kann sich auch praktisch der Erde nähern von der Seite. Wenn sie als Kugel im All schwebt, ist es ja eigentlich egal. Aber in dem Moment, wo man dann eben in die Atmosphäre eindringt, kippt die Kamera und macht praktisch das unten zum unten, das oben zum oben. Man kann sich dann praktisch mit den Schultertasten nach oben und nach unten bewegen, schnell steigen, schnell sinken. Ansonsten fliegt man mehr oder weniger dahin, wo man hinschaut oder eben zurück. Dadurch ist das einigermaßen beherrschbar.
Ist das eigentlich, weil das ist dieses Sinken und Steigen, ist das eigentlich stufenlos? Also kann ich jetzt ein bisschen höher, ja. Also es ist nicht so, dass das Spiel im Grunde genommen auf x Ebenen verläuft und innerhalb der Ebene bewegst du dich aber nur nach links und rechts und oben, vorne und hinten. Okay.
Es ist halt ab und zu extrem ungenau. Wie angesprochen, es gab diesen einen Moment, wo ich diese Gegner hatte. Der Endboss hat sie losgeschickt. Ich musste bei ihnen bleiben, ich musste sie zerstören. Das hat das Spiel gleich ein Fail-State rausgehauen. Und die haben nie angehalten und die sind aber auch nicht gelandet. Das war offensichtlich ein Bug. Und die habe ich mal mit der Zeitanhalten-Funktion eingefroren, aber relativ weit weg von der Erdoberfläche. Und da war meine eigene Geschwindigkeit so groß, dass ich jedes Mal beim Steigen und Fallen an ihnen vorbeigeschossen bin. So frustrierend. Aber da man das normalerweise in der Form nicht braucht, in der Präzision, fällt es einem dann nicht auf. Diese eskalierenden Geschwindigkeiten, je weiter weg man ist. Aber die Art und Weise, wie all diese Elemente zusammengesetzt sind, das prozedural generierte, die verschiedenen Fortbewegungsarten, wie die Atmosphäre aussieht, das könnte, ach Gott, ich wünschte mir, Ubisoft hätte das Spiel gemacht. Also ein richtiges, großes Studio mit richtig Asche, mit so einer kleinen hausinternen Indie-Initiative, die aber wirklich gut gebildetes Personal und tolle Technik draufwerfen können. Denn das hat was. Es ist eigentlich echt schade, dass diese Spielidee ein bisschen unter seiner etwas hemdsärmeligen Technik leidet.
Ja.
Und an dem begrenzten Umfang, was sowohl das Spielerische angeht, die spielerischen Möglichkeiten und die Ausgeschaltung der Welt, als auch die Spieldauer. Ich denke mal, mehr als 5 Stunden spielt man nicht, wenn man einigermaßen klarkommt. Es gibt zum Beispiel abseits der Städte keine anderen detaillierten Spielgebiete außerhalb von sowas, von solchen Attraktionen oder halt Sehenswürdigkeiten wie Big Ben oder Stonehenge, Taj Mahal. Das steht dann halt an den geografisch korrekten Orten rum. Die Städte ringsherum sind trotzdem zufallsgeneriert, die haben nichts mit den Originalen zu tun. Aber es gibt keine schönen Berge, es gibt keine schöne Natur. Die Berge sehen aus wie irgendwelche Voxelwellen, wo wahllos Bäume reingestellt werden. Irgendwelche Soundsamples spielen dann unpassend. Manchmal wechselt sich Vogelgezwitscher sehr hart mit irgendwelchen Windgeräuschen ab, aber immer nur eins von beiden Samples spielt. Und solche Probleme hat das Spiel auch ab und zu beim Audiomix. Ja, es wirkt ganz schön roh. Trotzdem hatte ich meinen Spaß. Ich habe das echt gern gespielt und bin auch froh, dass es mich aus der ganzen VR-Geschichte relativ komfortabel rausgelassen hat. Da gibt's andere Spiele, die mich da deutlich mehr gepackt haben am Magen.
Na dann, da bin ich ja mal gespannt. Also das würde ich sagen, ist ein guter Moment, um dann mal so zu einem Gesamtfazit zu gelangen.
Tja, Megaton Rainfall ist ein eigenwilliges Spiel in einer Art, wie ich es vorher noch nie gespielt habe. Es setzt sich zur Prämisse, einen Superhelden zu simulieren und seine Aufgaben. Und das ist diesem Spiel erstaunlich gut gelungen. Ich mag es, wie dieses Spiel Geschwindigkeit und Abstände, Größenverhältnisse und auch die Tatsache, dass man praktisch ein übermächtiges Wesen ist, in spielbare Realität umsetzt. Ich mag es, wie kreativ und vielfältig die Gegner sind und dass dem ganzen Spiel ein wirklich ordentliches Arcade-Gameplay zugrunde liegt. Ich mag nicht, dass es recht kurz ist. Ich mag die etwas rumpelige Umsetzung, die offensichtliche Indie-Herkunft dieses Spiels nicht. Ich bin auch der Meinung, die PlayStation 4 ist vielleicht als Plattform hier schlichtweg nicht stark genug, um das als befriedigende Virtual Reality Erfahrung umzusetzen. Im 2D-Betrieb, der eben auch auf dem PC verfügbar ist, sieht das Ganze schon sauberer aus, aber ist lange nicht so beeindruckend. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel bedenkenlos empfehlen kann. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe, aber ich denke, das sind auch nur Leute, die sich bewusst auf diese Spielerfahrung einlassen, die mehr oder weniger wissen, dass sie hier etwas gefühlt leicht Unfertiges bekommen, etwas sehr Eigenartiges, das eine sehr, sehr spitze Zielgruppe bedient oder ein sehr, sehr eigenwilliges Geschmäckle hat. Wer Sandbox-Spiele mag, der könnte hier ganz happy werden für eine kurze Weile. Wer damit klarkommt, dass es hier wirklich bloß eine relativ beschränkte Spielerfahrung ist, die einem vielleicht am Anfang vermittelt, dass man sehr viel mehr tun könnte, der kommt dann auch klar. Aber wer hier wirklich eine Erdsimulation, ein simuliertes Universum, wo man als Superheld tun und machen kann, was man will, erwartet. Der bekommt das zwar auch, aber er wird maßlos enttäuscht sein.
Randbemerkung, ja, wir müssen aufpassen oder differenzieren, ja, da wurde der Begriff Indie vorhin so ein bisschen synonym benutzt mit unfertig, ja, und ein bisschen schlampig und unterfinanziert und
das stimmt.
Zumindest Unterfinanzierte kann man da vielleicht durchgehen lassen, aber nicht alle Indie-Produktionen sind ja automatisch so hemdsärmelig produziert.
Da muss ich mir auf die Finger hauen lassen, das gehört sich nicht.
Ja, also da könnten auch noch ein paar Schmerzensschreie folgen, finde ich, so ein bisschen im Hintergrund. Und das andere, was mich auch interessiert nochmal, ist halt eine ganz definitive Feststellung. Also der PlayStation VR-Besitzer, der händeringend Futter für seine VR-Brille sucht, die oder dass diese Fähigkeit auch wirklich ausnutzt und diese virtuelle Realität so richtig gut in Szene setzt, für den ist es gar nicht mal so der Must-Have-Titel, ist das richtig?
Ach, das zerreißt mich ein bisschen in meinem Herz. Zum einen ist es wirklich eine der eigenwilligsten, originellsten Spielerfahrungen, die ich in VR jemals hatte. Das ist eben keine Portierung von etwas Bekannten in VR. Es ist kein Shooter, wo man auf der Stelle steht und Gegner kommen von allen Seiten, was aktuell so ein sehr beliebtes Klischee ist. Es ist was wirklich Eigenwilliges und es funktioniert richtig gut, aber auf der PlayStation VR und zumindest mit der Original-PlayStation, nicht mit der PlayStation Pro, ist es technisch schon ganz schön hart an der Grenze. Es hat zum Beispiel dieses Foveated Rendering, das heißt, nur in der Bildschirmmitte ist es wirklich scharf. Der Bildschirmrand wird unscharf dargestellt, um Pixel und Texturen zu sparen. Das ist nicht so doll. Ich wünschte, es gäbe einen VR-Modus auf dem PC, wo man deutlich mehr machen kann, was den Detailgrad, die Texturen, die Auflösung angeht. Aber da ist er bis jetzt nicht angekündigt. Sony scheint da die exklusiven VR-Rechte dran zu haben. Ob das jetzt irgendwann sich ändert, ob die für 6 Monate gebucht sind, dann wäre es am April zu Ende, oder für 12 Monate dann eben im Oktober, November. Und ob der Entwickler noch was dran macht, das weiß ich nicht. Ich habe ihn angeschrieben, er hat sich nicht gemeldet. Er ist extrem still auf Twitter und auch im Steam-Forum. Ich glaube auch nicht, dass sich das Spiel allzu sehr gelohnt hat. Ich habe mal geguckt, Steam Spy nimmt an, dass es ungefähr 4000 Leute waren, die das Spiel auf dem PC gekauft haben.
Ja gut, so ein VR-Titel, ne, dann weiß ich nicht, vielleicht ist es ja dann auf PlayStation.
Es ist ja nicht mal ein VR-Titel auf dem PC.
Ja, das habe ich verstanden. Was ich meine ist, viele Leute haben davon vielleicht gehört, haben gesehen PlayStation VR, haben es als VR-Titel abgehakt und ich glaube, VR-Titel haben auch auf jeden Fall den Ruf, das lohnt sich nur, wenn man es in den VR spielt, weil das häufig eher Demos sind als richtige Spiele. Das sind sehr simple, sehr krude Geschichten und so weiter und so fort. Also ich zum Beispiel würde auch immer einen VR-Titel, bevor ich mir den kaufe, um ihn nicht in VR zu genießen sozusagen, würde ich mir sehr, sehr genau anschauen, was das ist, weil ich auch erstmal erwarten würde, dass die eigentliche Faszination des Titels sich nun dann entfaltet, wenn ich das in VR spiele. Ich würde ja sowas wie The Blue, was ich damals besprochen habe, oder auch hier Arizona Sunshine, diesen Zombie-Shooter oder sowas, das würde ich nie spielen, wenn das VR-Erlebnis nicht wäre.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass Megaton Rainfall einigermaßen spielbar ist in 2D-Modus, also praktisch klassisch wie ein Ego-Shooter, weil eben das Kern-Gameplay unabhängig eigentlich von der Perspektive ist. Es ist spaßig, sich die Städte zu verteidigen, die paar Kollateralschäden mitzunehmen, dieses Action-Rätsel der diversen Alien-Invasoren zu lösen, das hat was. Ich glaube, dieser ganze Punkt funktioniert auch ganz hervorragend ohne VR, bloß eben als Erlebnis ist die VR-Perspektive besser, bloß eben leider auf der technisch schwächsten Hardware gebunden aktuell noch. Irgendwie sitzt das Ding zwischen den Stühlen.
Ach herrje, na gut, und dann jetzt wertschätzen Sie mal, Herr Stange, was kostet der Spaß und ist er das wert?
16 € für PC und PS4. Ich finde, das ist etwas zu teuer. Gleichzeitig, mein Gott, ist es ein kleines Entwicklerteam. Ich habe das Geld jetzt bezahlt. Ich habe es nicht sonderlich bereut. Ich war 5 Stunden ganz gut unterhalten. Halte das aber für etwas, was man eher mal sich auf die Liste schreiben sollte, wenn mal ein Sale um die Ecke kommt. Wenn eine PlayStation VR besitzt und neugierig geworden ist, der kann das durchaus mal im Sale mitnehmen. Auf dem PC würde ich persönlich eher darauf abwarten, bis da endlich ein VR-Modus gekommen ist oder feststeht, ob einer kommt oder nicht. Und inwiefern das Spiel noch weiter im Leben erhalten wird. Ursprünglich, nach dem Release waren die Entwickler auch noch irgendwie ganz guter Dinge, meinten, da wird auch noch ein Patch kommen. Auch aktuell, die letzte Meldung auf Twitter lautet, da kommt noch was in einigen Monaten. Da haben die User sich zum Beispiel einen Free-Roaming-Modus gewünscht oder einen Bösewicht-Modus, wo man halt die Dinge zerstören muss. Vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Aber ja, einfach auf dem Radar behalten für eine Sale-Aktion und dann mal gucken, was seitdem draus geworden ist. Denn das Ding hat Potenzial. Das ist etwas, das kann man definitiv noch weiter verfolgen und weiter drauf aufbauen. Ich weiß bloß nicht, ob sich das für das Entwicklerteam lohnt. Ob es nicht besser wäre, dann einfach jetzt weiterzumachen und vielleicht einen Nachfolger zu bauen, der das einfach grundlegend alles mit raffinierter anfasst und ausgeklügelter entwickelt. Das ist vielleicht die bessere Idee. Vielleicht wäre mir ein Megaton Rainfall 2 letztendlich lieber als eins, an dem jetzt noch 2 Jahre rumgeschraubt wird.
Ein Ultraton Rainfall. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, zwischen den zerbröselnden Hochhäusern und so geleiten Sie die Herren und Damen doch möglichst schnell nach draußen, bevor Ihnen noch was zustößt.
Ja, das war's mit meiner Wertschätzung zu Megaton Rainfall, die ähnlich krude und wackelig zusammengesetzt war wie das Spiel, über das ich gesprochen habe. Aber hey, von einem Stange kennt man's nicht anders. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Danke an André fürs Fragestellen und ab und zu die Hand halten. Und danke vor allen Dingen für die Unterstützung unseres Projekts auf Patreon. Das ist eine ganz fantastische Sache und das soll es gewesen sein. Für heute bis zum nächsten Mal. Salut!